Episode 143 von Win Today, Hockey, O'Clock, Emilio Romig, Stürmer, Steinbach, Black Wings Linz.
In Wien zum Beispiel, das war meine erste Station, dort wollten die Spieler dort sein. Das war die Spieler, die eben in der Mannschaft waren, wollten dort spielen. In der East Coast war jeder angefressen, dass die dort sein haben müssen. Es geht darum, dass du höher hinaufkommst, in die höhere Liga, und du weißt, okay, vielleicht kriegst du einen Call-up in die AHL, und dann, wenn ein anderer den Call-up kriegt, dann bist du neidig oder angefressen, dass du den nicht bekommen hast. Und es ist halt ein komisches Klima. Da geht es wirklich nur darum, dass du dich selber weiterbringst und also wirklich nicht um einen Teamerfolg oder sonst was. Und das ist ein hartes Leben und wir spielen einen Mannschaftssport. Und das war eigentlich der größte Unterschied, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, wo ich auf einmal gesehen habe, da sind ja die Leute alle gern, ist ja cool. Weißt du, auf einmal ein ganz anderes Mannschaftsklima.
Win Today Hockey O'Clock.
Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Leistung, ein Double Leistung.
Oh, it's gone. Oh, it doesn't get any better than this.
Er ist einer der Spieler, auf dessen Gespräch mit ihm ich mich am meisten gefreut habe. Endlich ist es soweit und vor allem auch sehr zeitnah zu einem Spiel, eines der ganz ungewöhnlichen Dinge hier bei Hockey O'Clock, wo normalerweise die Interviews remote geführt werden, dass man die Person noch tatsächlich gegenüber sitzt. Leider nach einer Niederlage, die drückt, so wie es vermuten würde, auch ein klein wenig aufs Gemüt. Auch dazu werden wir kommen. Erstmal freut es mich extrem, Emilio Romig, dass du an dieser Stelle jetzt bei Hockey O'Clock zu Gast bist.
Danke, dass ich da sein darf. Super.
Emilio, wir müssen eine Sache vorweg klären. Emilio Romig, ich höre total oft, dass du Emil genannt wirst. Was ist dir persönlich am liebsten? Weil dann legen wir hier gleich auch fest, wie das alle anderen künftig zu handhaben haben oder zu handhaben werden.
Naja, es ist so, mein Name ist Emilio. Meine Eltern haben mich von Geburt an immer Emil genannt. Auch wie ich aufgewachsen bin, war ich immer Emil. Es war so, ich glaube, ich habe irgendwie die Geschichte gehört, dass wie ich geboren worden bin, meine Eltern sich geniert haben, dass sie mich Emil nennen oder mich als Emil eintragen lassen, weil damals gerade Emil und die Detektive rausgekommen ist. Und dass sie quasi ja, als einfallslos oder ja, in so einer Welle, wo dann immer die neuen Kinder so genannt werden, dass sie da darunter irgendwie fallen. Deswegen haben sie mich dann Emilio genannt. Aber ich war immer Emil. Ich habe einige Jahre in Amerika verbracht und dort war es dann so, dass die dort nicht Emil aussprechen können. Da ist dann Emil oder sonst irgendwas rausgekommen dabei, oder ich habe dreimal meinen Namen wiederholen müssen, bis ich dann dazugekommen bin, dass sie Emilio schon sagen können. Und dann bin ich von da an ja mit Emilio gegangen und dann ja ist das irgendwie so durcheinander gekommen, aber
also wir halten fest, es ist beides korrekt.
Mir ist beides recht. Ich habe wirklich keine, nichts, was mir lieber ist, aber long story short, es passt beides.
Der Zeitpunkt, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, nicht nur die Location, man hört es vielleicht auch am Surren der Kühlschränke. Wir machen das in den heiligen Hallen der Black Wings direkt vor dem Lockerroom. Und der Zeitpunkt ist insofern spannend. Wir zeichnen das zwei Tage vor deinem Geburtstag auf. Ausgestrahlt wird es aber einen Tag nach deinem Geburtstag. Jetzt weiß ich nicht, wie handhaben. Darf man schon vorzeitig gratulieren? Also wenn die Leute das jetzt hier hören, wirst du schon 31 geworden sein. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber steht mal fest, du stehst in der Blüte des Eishockey-Lebens im besten Eishockey-Alter. Heute gab es gegen die Villacher den Saisonauftakt und der ist, also den Heimsaisonauftakt, so, und der ist in die Hosen gegangen? Wie sehr schlägt diese Niederlage dir auch so direkt danach oder eine Stunde davon entfernt aufs Gemüt?
Sehr. Ja, ich bin generell ein Typ, der oft das Eishockey mit nach Hause nimmt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das nicht so ist, sondern dass, wie gesagt, dass ich es in der Halle lassen kann. Und ja, dass es nicht mein Leben abseits der Halle so beeinflusst. Ja, ich glaube, ich bin über die Jahre ein bisschen besser geworden, wie du gesagt hast. Ich bin jetzt 31 oder in zwei Tagen 31.
Du wirst 31 Jahre alt geworden sein.
Genau, ja, schön formuliert. Ich glaube, über die Jahre bin ich definitiv damit besser geworden. Es ist trotzdem so, dass ich mir meistens versuche, als Faustregel einfach, wenn, ja, einen Tag oder den Abend zu geben und wenn es super läuft, dann euphorisch sein für den Abend, und wenn es schlecht gelaufen ist, dann ja nicht so euphorisch sein und eher niedergeschlagen zu sein. Und ich glaube, das ist heute definitiv eher der Fall. Ja, es war eine tolle Stimmung. Es war wirklich super zu sehen, dass man wieder eine Begeisterung in der Stadt hier in Linz sieht, was in den letzten Jahren nicht so selbstverständlich war. Und ja, es wäre toll gewesen, wenn wir an unseren Auftaktsieg am Freitag gleich anschließen hätten können und vor unseren eigenen Fans den Sieg nach Hause zu bringen und sie auch belohnen dafür, dass sie so zahlreich erschienen sind und uns so angefeuert haben. Und ja, weil das ist toll und das will man nur weiter und weiter aufbauen.
Allein in dieser Aussage war schon richtig viel drinnen, wo ich dann hoffe, dass wir im Laufe des Gesprächs auch dazu kommen, alles abzuarbeiten. So vom Gefühl her stecken in deiner Karriere mindestens drei drinnen mit all dem, was du getan hast, was du gesehen hast, welche Täler du auch durchschreiten musstest. Und wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe da gesagt, ich werde dich darauf ansprechen, dass du für mich so ein bisschen der Mini-Peter Schneider bist. Peter Schneider, aus Wien ausgezogen, in Tschechien sich den Eishockey-Feinschliff geholt, an einer angesehenen NCAA-Institution gespielt und studiert, so ist es, irgendwann zurückgekommen nach Wien, eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich hatte damals Peter Schneider, muss ich gestehen, nicht am Radar, und dann sagt mir, hey, Peter Schneider kommt. Und ich so, wer ist das? Ja, war in Wien und super Spieler, super Typ, der wird den Wienern helfen. Ein paar Monate später, Emilio Rome-Gesetz unterzeichnet worden. Und ich so, wer ist das? Auch dich hatte ich nicht am Radar, fatal. Und dann schauen wir die Vita an und denken...
Viele nicht, ja.
Und schauen wir die Vita an und denken wir so, ist das jetzt ein Scherz? Das ist fast, also... Carbon Copy, ja, auch in Tschechien Eishockey-Feinschliff geholt, auch an einem sehr angesehenen NCAA-Institut der University of Denver gewesen und dann nach Wien gekommen. Inwieweit war das bei dir wirklich die Peter-Schneider-Schablone oder war es bei ihm die Emilio-Romig-Schablone?
Schablone ist gut. Ich glaube, das war einfach Zufall, dass sich das alles so ergeben hat. Wir sind beide, also ja, er ist einer meiner besten Freunde, das kommt dazu. Es war nie so, dass wir versucht haben, gegenseitig den Weg zu folgen, aber ich glaube, damals, wie wir groß geworden sind oder wie wir aufgewachsen sind, da war das Eishockey in Österreich nicht so weit. Damals war es eher so, wenn man den Traum gehabt hat, professionell zu spielen, hat man im Endeffekt den Weg ins Ausland suchen müssen. Das ist jetzt nicht mehr so, aber damals war es so. Und ich glaube, das war halt irgendwie Zufall, dass sich das so ergeben hat. Er war in Tschechien, auch in der Slowakei war er. Und bei mir hat sich das auch so ergeben. Wir haben damals einen Trainer in Tschechien gehabt, der aus Tschechien war, der Kontakte dort gehabt hat. Und durch Zufall habe mit dem geredet, ich habe gesagt, ich will ein besseres Level spielen. Und der hat mir das irgendwie organisiert, dass ich zu einem Probetraining kommen darf. Und ja. Und dann bin ich dort auch aufgenommen worden und im Endeffekt, von daher war das dann Zufall. Und ich meine, wir, der Peter und ich, kennen uns, seit wir 15, 16 sind, sowas. Und haben in den Sommern immer zusammen trainiert. Wir haben, ja, der Peter war Wahnsinn, der hat immer unsere Trainingspläne im Sommer zusammengestellt. Und wir haben immer alles zusammen trainiert und Wahnsinnstyp. Es ist lustig, dass sich das so ergeben hat mit unseren beiden Lebensläufen. Ich habe zu dir vorher gesagt, bevor wir da begonnen haben aufzunehmen, dass ich im Sommer bei seiner Hochzeit war und auch eine Rede halten haben dürfen und oder müssen dürfen, wie man es nimmt. Und da habe ich schon in der Rede gesagt, dass sich unsere Lebensläufe sehr ähneln und was einem halt trotzdem auffallen kann, ist, dass in jedem Belangen, dass wenn man sich unsere Lebensläufe anschaut, dass der Peter immer in der Lage war, noch eins draufzulegen. Und das war in der Schule, in der University, wir waren beide in Amerika, bessere Noten. Beim Eishockey, ja, musst du mal anschauen, was er bis jetzt zusammengebracht hat. Ich meine, er war in einigen der besten Ligen in Europa engagiert, hat in unserer Liga zweimal MVP gewonnen. Also das ist alles nicht von schlechten Eltern und das ist bewundernswert. Und ich glaube, ich habe damals meine Rede damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, dass ich nicht den ganz und gar nicht den Eindruck damit erwecken will, dass ich in unserer Beziehung irgendeine Art von Neid herrscht oder sowas, sondern dass es für mich immer eine Art Quelle von Inspiration war. Und ja, das ist bis heute so. Wir sind bis heute super in Kontakt und ist eine coole Freundschaft bis jetzt.
Soll an dieser Stelle natürlich auch mehrheitlich um dich gehen, aber das ist total spannend, eben wie sich das auch gleicht, und möchte dabei was ansetzen, dass du erwähnt hast, dass man damals, als du im Eishockeysport dann sozialisiert worden bist, hier noch nicht die beste Ausbildung genießen konnte und es dementsprechend fast logisch war, nach Tschechien zu gehen. Und was dich und Peter Schneider auch eint, also fantastische Skater, unfassbarer Antritt und dann noch richtig schnell auf diesen Eisen, und die tschechische Eishockeyschule wird immer dafür auch gelobt, dass dort die besten Skater ausgebildet werden, die besten Skater auch herkommen. Und ja, ein fast entblößter Max Hütsch marschiert gerade an uns vorbei.
Ja, klar, ein Bierwampen, aber...
Das hast du zugesagt. Optische Schilderung, es ist wahrscheinlich ganz gut, dass es kein Videopodcast ist dieses Mal. Ist denn wirklich so? Wird in Tschechien Skating stärker forciert als hierzulande oder anderswo?
Gute Frage. Ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass einfach so viel Kinder dort Eishockey spielen, wenn sie groß werden. Und alle wollen Eishockeyspieler werden. Die sind alle Eishockey-verrückt. Und da gibt es einfach so viel mehr Konkurrenz. Und dadurch hast du automatisch, die besten Spieler spielen immer mit den besten Spielern oder gegen die besten Spieler, machen sich dadurch gegenseitig besser. Und diese Breite an guten Spielern haben wir damals nicht gehabt in Österreich. Und ja, damals dort, ich meine, es war Wahnsinn. Ich bin mit 15 rübergekommen oder hingegangen, kurz vor meinem 16. Geburtstag. Aber ja, habe dort in einem Hotel gewohnt, war im Hotel untergebracht, alleine. Dort hat es zum Beispiel in der Halle einen eigenen Schussraum gegeben, wo Tore aufgestellt sind waren und wo man mit einem Kübelscheiben hingehen hat können und den ganzen Tag lang Pucks schießen hat können. Und sowas hat zwar bei uns unvorstellbar, dass man einfach unlimitiert Möglichkeiten dafür gehabt hat.
Und sind manchen Organisationen immer noch unvorstellbar.
Ja, natürlich, ja, stimmt, absolut. Und dort war das einfach, ich meine, es war alles ein bisschen tschechisch, das war kein Glanz oder irgendwas, ja, sondern das war, aber hat mich überhaupt nicht gekümmert und ich habe das geliebt, dass ich auf einmal so viel Zeit mit Eishockey verbringen habe können wie möglich. Und das war davor, war ja, war halt Training in der Schulzhalle in Wien, bin ich um 9 am Abend aufs Eis gegangen, dreimal in der Woche oder sowas, ne, und um 11:30 heimkommen und einen Hotdog beim Würstelstandl gegessen und dann mit der U-Bahn wieder heimgefahren, ne? Also das war halt schon einfach eine andere Welt. Und ja, ich war 3 Jahre dort und habe dort sicher 3 super schöne Jahre verbracht, für die ich sehr dankbar bin.
Dass es dann nach Nordamerika geht, war dieser Sprung für dich oder war dieser Schritt für dich schon etwas, das geplant war, oder hat sich das dann über die Zeit ergeben? Weil Eishockey total oft ja dann auch von Zufällen lebt und Karrieren dann auch oft von Zufällen leben. Insofern, war das vorgezeichnet oder war es ein Wunsch von dir, auch einmal in Nordamerika Fuß zu fassen, dorthin zu gehen, oder hat sich das ergeben?
Na, also ganz und gar nicht geplant. Für mich war es einfach immer so, ich wollte einfach Eishockey spielen und am höchsten Level Eishockey spielen, das für mich möglich war. Und in Tschechien war es dann im Endeffekt, ist dann zu dem Punkt gekommen, wo ich die Matura gemacht habe und die besten Spieler dann schon rauf zur Kampfmannschaft geholt worden sind und dafür, ja, aber damals eigentlich, das war nicht drin, muss ich sagen. Und dann war irgendwie so die Überlegung, okay, wie kann ich jetzt zum nächsten höchsten Level kommen? Und da muss ich jetzt den Peter noch einmal erwähnen, den Schneider.
Du darfst ihn so oft erwähnen,
wie du findet seinen Weg immer zurück in das Interview anscheinend. Wir haben damals beide denselben Spielerberater, weil damals hat man noch keinen Agenten, dann hat man einen Berater, wenn man noch jung ist, nicht wahr? Und das war damals der Martin Greinz. Und der,
nach wie vor im Business auch aktiv,
genau,
und sehr erfolgreich.
Ja. Und der war von uns beiden der Berater. Und der hat mir auf einmal dann irgendwie vorgeschlagen, hey, ich hätte so ein Tryout-Camp für dich in der USHL in Amerika. Die USHL ist eine Nachwuchs-Junior-Liga, eine der höchsten Nachwuchsligen. Das geht bis unter 20 oder bis 20 Jahre alt. Und ist eines der höchsten Niveaus, die man spielen kann. Und das ist irgendwie auf einmal mir so hingebracht worden. Und das muss ich sagen, das war aber im Jahr vor meiner Matura, dass er mir das zugebracht hat. Und meine Mutter hat damals gesagt, na, du gehst jetzt sicher nicht aus der Schule raus und gehst nach Amerika, damit du dort Junior-Eishockey spielen kannst. Also da bleibst du noch in Tschechien ein Jahr. Und das haben wir dann damals so gemacht. Und ich habe aber dann zum Tine Greinz eben gesagt, hey, für mich ist das leider nichts. Also jetzt, sehr gerne nächstes Jahr, aber ich muss zuerst die Matura fertig machen. Aber der Peter wird sicher wahnsinnig gern das ausprobieren. Und dann hat er eben den Peter irgendwie, ich weiß nicht, wieso der dann gar nicht an ihn gedacht hat oder irgend sowas, aber jedenfalls hat er es dann dem Peter zugetragen und der ist hingegangen, Tryout Camp gemacht, aufgenommen worden, eingebombt und ja. Und dann im Jahr drauf bin ich dann eben auch Tryout Camp, bin aufgenommen worden und ja, also so ist das dann irgendwie passiert.
Wo entstand dann aber dieser Wunsch dann tatsächlich auch zu sagen, okay, USHL, einerseits Fuß fassen bei den Indiana Ice, auch spannend, weil Indiana eigentlich Hoosier State ist und dort Basketball auf allen Ebenen extrem populär ist. Machen wir es erstmal so, wie ist es Eishockey zu spielen in Indiana?
Wie ist es? Ich meine, es war für mich eine wertvolle Erfahrung. Ich habe ein sehr schweres Jahr dort gehabt.
Ich wollte mir gerade sagen, jetzt kommt das Aber.
Ja, ich habe ein sehr schweres Jahr dort gehabt, muss ich sagen. Ich bin rübergekommen und es war alles so neu für mich. Dort war, ja, ich meine, ich komme aus Europa und bin in Tschechien und auf einmal bin ich in Amerika und habe das nur von Filmen gekannt. Und ja, es ist dort also professionell geführt worden, wie ein Profi-Club sind wir dort behandelt worden. Leider nicht so gezahlt worden natürlich, da hat es kein Geld gegeben, aber es war eine Wahnsinnserfahrung, aber ich bin am Anfang mit der Umstellung überhaupt nicht zurechtgekommen und auch damit, das war einfach eine komplett andere Mentalität und die Leute dort und die Spieler und also wir ticken einfach anders und damit habe ich mich zuerst zurechtfinden müssen und das hat eben gedauert und ja, Indiana, ich meine, das kommt halt dann auch dazu zur Gewöhnungsphase. Ich bin in Österreich aufgewachsen, dort ist ein wunderschönes Land. Ich bin sehr gerne wandern und in den Bergen unterwegs. Man kann
sagen, Berge und Indiana. Und
dort gibt's halt gar nichts. Dort gibt's gar nichts. Dort gibt's Felder, soweit das Auge reicht und mehr sieht man nicht. Man sieht auch keine Berge im Hintergrund und ja, also das ist irgendwie, da bekommt man schon irgendwie Heimweh, obwohl ich mir das nicht mal vorstellen habe können. Und dass ich das jemals bekomme, weil für mich ist gar nicht, okay, es geht ums Eishockey, super Level, gerne mache ich sofort. Und das hat, ja, da habe ich es schon schwer gehabt. Ich meine, ich habe dann das Jahr darauf, bin ich dann sogar in eine Liga darunter gegangen, wenn man es so nennen will. Das war die NAHL. Da habe ich unten in Texas gespielt, in Corpus Christi, was ein lustiger Name ist, aber das war fast an der, also 2 Stunden von der mexikanischen Grenze entfernt und das war komplettes Gegenteil. Ja, also das war, da habe ich zum ersten Mal wo gewohnt, wo oder gelebt, wo es nicht kalt geworden ist. Da war ich, ja, in kältesten Zeit, im tiefsten Winter dort bin ich mit, habe ich halt einen Pullover anziehen müssen und vielleicht eine lange Hose, aber ja, sonst ja, so war es und dort habe ich halt, dort habe ich dann wiederum ein sehr gutes und ein sehr schönes Jahr gehabt. Ich glaube, mir das erste hat mir auch geholfen und von dort ist es dann eben zur University of Denver gegangen.
Das Spannende an deiner Karriere ist und man, welche Karriere verläuft schon linear, dass du einerseits früh diese Auslandserfahrungen gemacht hast, nicht nur mit Tschechien, sondern logischerweise dann auch mit Nordamerika, dieses nicht mehr daheimleben, dieses eigenverantwortlich sein müssen und dergleichen, was viele, die bei ihrem Stammclub dann vielleicht auch in die Kampfmannschaft wechseln, erst später dann auch lernen. Und dass es immer wieder Hochs und Nieders gab und in deiner Karriere folgen die irgendwie mit schöner Regelmäßigkeit, schwieriges Jahr in den USA, dann kommt das erste hoch, dann geht's ans College und wir kommen dann nochmal dann zu einem Tief, dann bei deinem aktuellen Dasein mit den Steinbach Blackwings Linz. Aber nachdem du schon diese 2 Jahre Nordamerika-Erfahrung under your belt hattest, wenn man so will, wie ging's in die NCAA? War das immer Ziel, Plan, auch zu studieren und der Einfachheit halber das Beste, um das zu kombinieren? Das ist ja doch eines der Vorzeigeprogramme in der NCAA. Und einfach aussuchen, wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Wie ist das genau passiert?
Ja, also wieder, also geplant war da gar nichts. Ich bin nach Amerika gekommen und ich habe keine Ahnung von NCAA College Eishockey gehabt. Und das haben die wenigsten Leute bis heute. Ich meine, ich glaube, es wird mehr und mehr bekannt, aber ich glaube, du hast auch jedes Jahr immer den Head Coach von der Mannschaft, die NCAA gewinnt, aber
Quinnipiac Head Coach bin ich noch dran, ja, aber okay. Die letzten beiden, stimmt, also zwei der letzten drei.
Aber ja, das Interview mit Dave Carl habe ich mir natürlich angehört, das war ja sehr interessant. Und
man erinnert sich auch noch an dich und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Coole an dieser Alumni Kultur in den USA, ja. Dass Emilio Romig bei der University of Denver immer noch ein Begriff ist. Aber wie ging's dorthin?
Es war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Ich habe keine Ahnung gehabt, wenn man Leute hier fragt oder wenn man Leuten hier erzählt, dass man im College in Amerika Eishockey gespielt hat oder Sport betrieben hat, dann, ich glaube, dann assoziieren die das eher mit, okay, du warst Student und hast dazu auf der Seite zur Gaude ein bisschen Sport gemacht halt, ne? Und ich muss sagen, in meinen Augen ist die NCAA im Eishockey, bevor man professionell auf einem Level spielen kann, das allerhöchste Niveau, auf dem man vor Professionalität spielen kann. Da geht's auch darum, dass man dort spielen kann, bis man 24, 25 Jahre alt ist. In den besten Junior-Ligen geht es halt nur bis 20, maximal 21. Und dort spielt man gegen viel Ältere. Und das ist sowas von professionell. Und ja, uns ist dort immer gesagt worden, und es stimmt auch, dass wenn man es nicht in die NHL schafft, dann sind die Jahre an der Universität wahrscheinlich die Jahre, wo es einem auch quasi am besten geht vom Drumherum, vom Eishockey, weil einfach das Geld vorhanden ist und wie man behandelt wird, wie die Kabinen sind, wie das Essen ist, die ganzen Kleinigkeiten, aber das ist halt dann alles, dort gibt es eben dann für solche Sachen kein Budget, wo in professionellen Mannschaften ist halt Realität, dass jeder Groschen umgedreht wird. Ne?
Das Spannende ist ja auch, und das sieht man gerade, glaube ich, auch die letzten 4-5 Jahre, wie groß, stark, dick, je nachdem, wie man es bezeichnen will, diese Pipeline geworden ist von NCAA in Richtung NHL. Das war vor 20 Jahren bei Weitem nicht auf diesem Niveau. Also dieses Student-Athlete-Dasein, man hat einerseits die Chance, gute Ausbildung zu genießen und bekommt andererseits richtig gute Voraussetzungen gestellt, um Eishockey zu spielen. Also gerade im College-Level, was im College-Hockey in Minnesota im Staat dort beispielsweise passiert, was an der Ostküste passiert, das sind richtig große Dinge. Und alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch sich für die NCAA interessieren möchten, das ist super Eishockey. Und gerade dann die Frozen Four, das Finalturnier, immer nochmal was cool ist, wenn man so diese Single Elimination spielt, wie sie diese K.O.-Spiele hat, wo es um so viel geht, wo alle Augen dann auch drauf gerichtet sind. Ich glaube, das letzte war jetzt auch in der ausverkauften Amalie Arena in Tampa Bay. Also das ist wirklich ein Event-Wochenende. Und spätestens dort sollte man mal reinschauen. Die University of Denver eben erst vor 2 Jahren wieder zum NCAA-Champion sich gekürt. Im selben Jahr also auch die Avalanche sich den Titel geholt hat. Ich glaube, damals ging auch noch der Titel in der East Coast Hockey League nach Colorado. Also waren alle wichtigen Eishockey-Titel gefühlt, oder was der American Hockey League-Titel, alle wichtigen Titel im Staat Colorado. Aber bewirbt man sich für dieses College? Wird man zum Tryout eingeladen? Warst du Student-Athlete mit vollem Sportscholarship, oder musstest du irgendwie sündteure Uni-Gebühren zahlen, dafür aber Eishockey spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man kann sich bewerben. Diese Colleges haben natürlich auch, das nennt man eine ein Rekrutierprogramm, wo sie versuchen, also die machen wie NHL-Teams, dass die Spieler scouten gehen und Talente beobachten, quasi heißt das. Und die machen das auch, und wenn man da auffällt, dann versuchen die einen mal vielleicht einzuladen auf einen, das heißt Visit, dann kann man da mal hinkommen, kann sich den Campus anschauen, kann sich das alles einmal einen Eindruck davon gewinnen. Und ja, bei mir war es so, es war lustig, in meinem ersten Jahr in der USHL habe ich, glaube ich, ein paar Universitäten vergrämt, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe davon, wie was da abläuft. Und habe mich teilweise nicht zurückgemeldet, wenn sich die bei mir gemeldet haben, und solche Sachen, wo ich mir im Nachhinein an den Kopf greife. Und dann war es auf einmal ein Jahr lang Stille. Und dann nach meinem zweiten Jahr in Amerika, wo ich eben eine Liga nach unten gegangen bin, habe ich auf einmal nicht so viel Interesse gehabt, obwohl ich eigentlich viel besser gespielt habe.
Du warst ein Point-Per-Game-Scorer.
Ja, und dann auf einmal ist ein Trainer, gegen den ich in der USHL gespielt habe, das Jahr davor, ist Head Coach in der University of Denver geworden. Der heißt Jim Montgomery, der ist jetzt Head Coach für die Boston Bruins in der NHL. Und gegen den habe ich eben in der USHL gespielt, in einer Playoff-Serie, und habe die anscheinend gut gespielt, weil einen Eindruck habe ich hinterlassen. Und einen Tag, nachdem er offiziell als Head Coach von der University of Denver bestätigt worden ist, habe ich von ihm einen Anruf bekommen. Und hat es geheißen, hey, du bist frei. Würdest du nicht gern, ich meine, ich suche noch Spieler, würdest du gern zu uns kommen? Und Das war aber spät, das war, ich glaube, das war schon im Juni, das heißt lange nach der Saison, da habe ich schon teilweise Bewerbungsschreiben für Universitäten in Österreich, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist jetzt vorbei, und habe Bewerbungsschreiben schon ausgeschickt an Universitäten und habe mir gedacht, vielleicht folge ich jetzt einfach meinen Eltern in die Fußstapfen, meine Eltern sind beide Ärzte, und habe mich schon in Wien an der Uni beworben. Und ja, das war, glaube ich, noch vor diesen großen Tests oder was auch immer, egal. Aber ja, so war das. Und auf einmal habe ich von dem eine E-Mail bekommen und passt, mache ich. Aber es war schon so, was ich dazu sagen muss, es gibt dort Full Scholarships, wo die ganzen Studiengebühren übernommen werden. Die haben aber nicht alle Spieler. Das sind eine Handvoll Spieler. Da gibt es eine limitierte Anzahl an Full Scholarships pro, also für die Mannschaft, für die ganze Mannschaft. Und das wird dann aufgeteilt auf die Spieler. Da gibt es ein paar natürlich, die allerbesten, die Full Scholarships haben.
Die Five-Star Recruits.
Und, genau, ja. Und dann wird es halt weniger und weniger. Und ja, also ich habe schon dafür zahlen, oder ich. Muss ich mich bei meinen Eltern bedanken. Die haben mir das ermöglicht, dass das gegangen ist, weil, dass ich dort hingehen habe können und spielen habe können. Und ich glaube, es hat nicht geschadet, dass es eben eine Universität war, wo sie auf einmal gesehen haben, der kann Eishockey spielen und ein Studium machen. Und dadurch haben sie mir das ermöglicht. Und das war auch, ich war dort 4 Jahre und das war eine tolle Zeit, ja.
Und das darf man nie unterschätzen, auch diesen Kostenfaktor für all diejenigen, die vielleicht dann auch zuhören und sich denken, ach, das Kind universitär ausbilden lassen in Nordamerika, das kann sehr teuer werden. Das war vor ein paar Wochen an dieser Stelle ja schon zu hören beim vierfachen österreichischen Meister und der langen Serie über Gerd Prohaska, der damals sich ja auch für ein College entschieden hat, das in Anführungszeichen billiger war als das in Providence. Er ist dann bei der St. Cloud State University in Minnesota gelandet und hat damals, ich glaube, nur 7.000 Schilling oder was waren es, 20.000 Schilling, glaube ich, für ein Semester gezahlt, was das damals richtig viel Geld war. Dementsprechend immer auf Full Scholarship gehen, wenn es sich denn auch ausgeht. Aber dieses Student-Athlete-Dasein ist insofern spannend, dass es in Österreich nichts Vergleichbares gibt. Nein. Sport auf höchstem Niveau und gleichzeitig aber auch studieren. Wie hast einerseits mal, was ist es für ein Studium geworden und wie hast du versucht, das... Wie ist es dann als Student-Athlete, dieses Dasein?
Es waren 4 von meinen schönsten Jahren in meinem Leben, muss ich sagen. Also, es geht um Time-Management. Es wird einem ermöglicht, weil es geht, dort gibt es eine Regel, dass man einen bestimmten Notendurchschnitt halten muss oder haben muss. Sonst darf man nicht Eishockey spielen oder darf man keinen Sport machen. Und das heißt, es ist auch im besten Interesse von der Mannschaft oder vom Programm, vom Sportprogramm, dass die Spieler in der Schule weiterkommen. Nicht wahr? Sonst können sie die Spieler nicht gebrauchen. Und bei mir ist es geworden Finanzwirtschaft. Das war... Es
auch wieder die Nähe zu Peter Schneider.
Es ist...
Der, glaube ich, Finanzmathematiker ist.
Es variiert von Universität zu Universität. Es gibt bestimmte Studien, die vereinbar sind mit dem Sport. Weil da geht es oft darum, wann die Kurse sind am Tag, die man besuchen muss. Und solche Sachen. Und da gehen sich bestimmte Studien nicht aus. Bei mir oder an unserer Universität war es so, dass Business, alle Arten von Business im Endeffekt, waren am vereinbarsten oder am besten zu vereinbaren mit dem Eishockey. Und das sind auch bei uns, haben fast alle das studiert, außer die gewusst haben, sie sind sowieso nur für 1 oder 2 Jahre dort, weil dann kommt die NHL und die haben halt dann, da war halt das Studium wirklich, also... ist im Hintergrund gelaufen.
Sind das die 15 Jahre später zurückkommen und dann noch ihren Abschluss nachholen?
Vielleicht. Ja, es ist so oft sogar schwer für die, weil die nehmen einfach irgendwelche Klassen, die einfach sind und nicht auf einen Abschluss zu, also sie hinführen. Und Ja, nur dass sie halt eben diesen Notendurchschnitt halten können, aber die wissen, die sind ein Jahr, maximal zwei Jahre dort und dann geht's in die NHL.
Und dann auch immer wieder die Gerüchte, dass denen natürlich geholfen wird und vielleicht auch beide Augen zugedrückt werden, wenn sie den Notenschnitt vielleicht nicht ganz halten oder eine Note nicht passen würde.
Die Regel ist schon streng. Also wenn man den Notendurchschnitt nicht haltet, dann gibt's da nichts. Dann ist man, das heißt, ineligible, dass man spielen darf. Also das ist schon streng, aber da geht es halt darum, okay, wenn sich abzeichnet, dass man vielleicht diesen Kurs nicht schafft, dann lieber sich abmelden davon und dafür einen ganz einfachen, leichten nehmen, wo man halt garantiert durchkommt. Und ja, ich meine, es ist schon so, dieses System an diesen Universitäten ist schon so, man bekommt so viel heraus, wie man eben haben will. Und ja, manche machen eben mehr daraus und manche machen weniger.
Ich habe dieses Beispiel eben auch im Special mit Gerd Prohaska gebracht. Werde ich nie vergessen, wie Matt Leinart, ein talentierter Quarterback Mitte der Nullerjahre bei USC, dann vor der Entscheidung gestanden ist, jetzt schon in den NFL-Draft zu gehen oder eben noch ein Jahr anzuhängen. Die eine Klasse oder den einen Kurs, den er belegt hatte im Senior-Jahr, nachdem er doch noch eines bei USC verbringen wollte, war Ballroom-Dancing. Das wird dann wahrscheinlich entsprechend überschaubar gewesen sein vom Aufwand.
Bei uns an der Universität hat es einen Kurs gegeben, das war Wine-Tasting.
Kein schlechter, oder?
Ja, aber ich meine, ich habe den nicht belegt, aber da hat es schon einige gegeben, die sich dafür natürlich eingeschrieben haben. Und kommt wieder darauf zurück, man bekommt eben so viel heraus, wie man eben haben will. Aber auf der anderen Seite hat es auch welche gegeben, die sind direkt nach ihrem Abschluss zu Goldman Sachs, zu den größten Banken in Amerika direkt eingestiegen und haben hochdotierte Jobs genommen. Also das sind zwei Welten, wo die Spieler dann eben hineingehen. Also ja.
Wenn du jetzt auf diese vier Universitätsjahre auch zurückblickst und dieses ganze Leben am Campus, das ist wahrscheinlich durch diese ganzen abgedroschenen US-Filme wird das Ist es so American Pie-artig? Ist es komplett anders? Wie war das? Also die Party, so wie du jetzt reagierst, dürfte die Party nicht ganz zu kurz gekommen sein.
Na, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Und das war aber auch eins der schönen und tollen Erfahrungen. Damals, und das hat unser Trainer damals verstanden, der war selber im College. Und der hat uns oft gesagt, ihr seid eben auch Studenten und ihr sollt das Leben genießen. Und dort spielt man immer Freitag, Samstag. Also das sind immer nur Freitag, Samstag. Und er ist immer samstags nach der Partie hineingekommen. Ich meine, es hat geholfen, dass wir immer gut waren und sehr erfolgreich waren dort. Aber er ist im Endeffekt fast immer hineingekommen in die Kabine nach der Samstagpartie eben und hat gesagt, Burschen, ihr habt hart gearbeitet, ihr habt euch eingekaut, geht jetzt fort und habt einen Spaß. Genießt es, passt aufeinander auf, schaut, dass nichts passiert, aber habt euren Spaß. Ihr habt es verdient und ja, und das war, hat auch dazu gehört und das war, damals ist man jung, man ist Anfang 20, da verkraftet man das besser, ne? Aber es war eine tolle Erfahrung. Ich meine, wir haben ja auch auswärts gespielt an anderen Universitäten. Dort fährt man nicht sofort nach der Partie zurück. Das sind ja, wir sind überall hingeflogen zum Beispiel. Unser Flug ist immer am Sonntag gegangen. Das heißt, Freitag, Samstag gespielt, Sonntag heimgeflogen. Und wir haben dort die Chance gehabt, dass wir in ganz Amerika an anderen Colleges fortgehen und dort auf Partys gehen und die Partys besuchen. Und ich schaue auf die Zeit zurück und denke mir, ich bin ein Glückspilz, dass ich das erfahren habe dürfen. Weil wie ich am Anfang in die USHL gekommen bin, habe ich mir das nicht ausmalen können, was da ist. Und es geht zum Teil schon so zu, wie man ja aus den Filmen kennt. Ja. Zum Teil auch nicht natürlich, aber es sind Wahnsinnserfahrungen und tolle Erfahrungen und es ist aber auch cool, weil das schweißt einen auch zusammen und die Mannschaft und diese diese, in diese Brotherhood, die es dort in den Colleges gibt, das findet man nachher selten, wenn es im Profi-Eishockey um Geld geht sondern dort verdient niemand Geld. Jetzt mittlerweile dürfen die Leute ja Geld verdienen. Es wäre eigentlich interessant zu sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber dort ist das einfach eine Brotherhood und jeder spielt füreinander und haut sich füreinander rein und hat im Endeffekt genau dasselbe Leben. Jeder muss in die Schule gehen, jeder muss Hausaufgaben machen, muss Projekte vorbereiten und dann geht's ums Eishockey. Und ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, aber tolle Erfahrung und ich schätze mich wahnsinnig glücklich, dass ich das erfahren habe dürfen.
Du darfst es auch nochmal 10-mal erwähnen, weil das, glaube ich, auch ein ganz guter Stimmungsaufheller ist, wenn man so das Minenspiel zu Beginn unseres Gesprächs anschaut, aber gut, du hast auch gedacht, boah.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen warm geworden.
Jetzt eine Stunde mit dem Pfanner plaudern. Aber gibt es so eine Lieblingserinnerung oder ist es die Summe an Momenten, an diese College-Zeit? Irgendwas, was da besonders in Erinnerung bleibt oder bleiben wird?
Naja, natürlich. Ich meine, wir haben damals in meinem letzten Jahr die NCAA gewonnen, das ganze Ding. Das bleibt unvergesslich. Das ist, sind, ja. Ja, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Wir haben in meinem dritten, wie gesagt, es ist die University of Denver, ist eine sehr renommierte, gute Eishockey-Schule. Und wir waren immer gut. Aber in meinem dritten Jahr sind wir zu diesem, du hast es vorher angesprochen, zu dieser Frozen Four gekommen. Das bleiben die vier besten Teams über. Das gibt 60 Teams in der NCAA. Und vier bleiben über zu einem, das heißt Finalturnier, Frozen Four. Und, ja, da geht's um die Wurst. Und in meinem dritten Jahr war das in Tampa. Da haben wir im Halbfinale verloren. Und im Jahr darauf haben wir es wieder geschafft und da war das Finalturnier in Chicago und haben dort im United Center, das ist dort, wo die Blackhawks spielen, sind wir aufgelaufen, das waren dort 25.000 Zuschauer. Also nur mal, dass das nicht eben ein bisschen Sport auf der Seite ist, so zum Spaß und neben am Studieren, sondern das sind ganz andere Dimensionen, als das man da kennt vom Eishockey. Und ja, war Wahnsinnserfahrung, wie wir dort eben gespielt haben und das dann eben geholt haben. Wir haben das Jahr, in meinem letzten Jahr haben wir in der ganzen Saison 7 Spiele verloren. Also es war schön zu sehen, dass sich das über meine 4 Jahre dort irgendwie immer aufgebaut hat und wir sind immer einen Schritt weiter. Und dann im letzten Jahr sind wir dann eben für die ganzen 4 Jahre belohnt worden und war toll und unglaublich und eine andere Sache, was mir auch ewig in Erinnerung bleiben wird, war, wir haben dort ein Outdoor-Game gespielt gegen unseren Rivalen. Wir waren, also University of Denver ist in Bundesstaat Colorado und dort gibt es eine andere Universität, das ist Colorado College. Die sind so circa eine Stunde von uns entfernt gewesen, das waren unsere großen Rivalen. Und da haben sie ein Outdoor-Game in einem Baseballstadion veranstaltet von den Colorado Rockies. Und und dort haben wir gegeneinander gespielt unter freiem Himmel vor 35.000 Zuschauern. Und wir waren untergebracht in der Kabine von den Colorado Rockies und Wahnsinns-Show, einfach alles drumherum war so cool und so toll und deswegen bin ich einfach nur dankbar, wenn ich zurückdenke an diese Zeit und was mir da eigentlich alles ermöglicht worden ist, was ich da erleben habe dürfen.
Friendly Reminder vielleicht an die Verantwortlichen der Winter Day Ice Hockey League, die hier natürlich auch immer wieder reinhören bei Winter Day Hockey O'Clock. Ein Outdoor-Game wäre schon mal wieder eine feine Sache, wenn es das geben würde. Und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, es gibt an dieser Stelle tatsächlich auch was für die Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, nämlich einmal 2 VIP-Karten für ein Winter Day Ice Hockey League Spiel eurer Wahl. Und dazu muss man nur eine kleine Gewinnspielfrage beantworten. Wir haben schon so viel über die University of Denver gesprochen. Wie nennt man die denn? Sind das die Eagles oder sind das die Rockies oder sind das die Lightning? Wie heißt der Nickname der University of Denver? Richtige Antworten an hockeyoclock 1001@gmail.com.
Es fängt mit P an.
Es beginnt mit P. Okay, einen Tipp gibt's. Das ist zulässig. Richtige Antworten an hockeyoclock101@gmail.com und mit etwas Glück dann einmal zwei VIP-Karten für ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Bitte vielleicht auch gleich schon das Spiel mit anführen. Gewinnspiel dauert eine Woche, heißt, schaut euch mal den Kalender in der Winter Ice Hockey League ab Oktober an. Ab dort würde es dann schlagen werden. Schlagen ist es dann für dich insofern geworden, als dass das Ende einer College-Zeit ja auch immer bedeutet, dass man sich für die Karriere danach entscheiden musste. Wann war dir klar, du wirst es versuchen als Eishockey-Profi und nicht als Investmentbanker bei Goldman Sachs?
Ich wollte immer Eishockey spielen. Und nach meinen 4 Jahren habe ich mir schon gedacht, jetzt probiere ich es. Und ich probiere das. Und ja, wenn es nicht klappt, dann... Ja, dann kann ich noch immer was mit meinem Abschluss machen. Ich meine, deswegen bin ich auch in die Universität gegangen und habe Businesskurse gemacht und nicht Wine-Tasting, ne? Also dadurch habe ich mir eine Tür offen gehalten. Aber es war trotzdem immer mein großer Traum, dass ich eben professionell Eishockey spielen kann und dass ich quasi mein Hobby zum Beruf mache. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen.
wann für dich klar war, dass du Profi werden möchtest? Eigentlich hast du die Frage...
Okay, habe ich beantwortet, weil ich gesagt habe, dass ich immer Eishockey spielen habe wollen. Aber es war trotzdem so nach meinem Abschluss, dass ich kurz mal nicht gewusst habe, wie es jetzt wirklich weitergeht. Weil, ja, für die NHL war es zu wenig oder war einfach nicht in den Karten. Und dann habe ich eben den Sommer warten müssen und für mich war klar, ich wollte in Amerika bleiben und ich wollte es zuerst in Amerika probieren und schauen, was möglich ist, ob ich mich hinaufarbeiten kann oder probieren will man es immer, nicht wahr? Und deswegen bin ich dann in die East Coast Hockey League gegangen, das ist das dritthöchste Niveau nach der NHL, AHL East Coast und bin dann dorthin gegangen und das war auch ein schwerer Start. Ich meine, ganz am Anfang war ich bin ich nach Reading in Pennsylvania gekommen und dort war es so, dass die Mannschaft eigentlich komplett voll war. Es werden viele von diesen East Coast Teams haben eine Kooperation mit NHL und AHL Teams. Das heißt, die bekommen oft Spieler von den höheren Ligen hinuntergeschickt. Und die besetzen Kaderplätze, genau.
Schicken dann wieder runter.
Weil immer weiter runter und die besetzen Kaderplätze. Und es ist ganz klar, die spielen, egal wie gut oder wie schlecht, oder die spielen. Und ich bin dort hingekommen, da waren fast alle Plätze besetzt. Und ich habe mich angeschaut und mir gedacht, okay, schaut nicht so einfach aus. Und das war aber dann so, ich bin dort 2 Monate eben gesessen oder 1,5 Monate in Reading und habe das Trainingslager mitgemacht und dann Anfang von der Saison und habe gewusst, ich bin der Nächste in der Reihe, wenn jetzt wieder von oben wer runtergeschickt wird, muss ein Kaderplatz freigemacht werden und jetzt bin ich der, der wegkommt. Und so war es dann auch.
Wie drastisch war dieser Übergang? Nicht, dass jetzt ein NCAA-Team eine geschützte Werkstätte ist, aber du kriegst nicht die ganze Zeit Leute vor die Nase gesetzt und wenn dann frühestens dann nach dem Ende dann wieder eine Saison. Und auf einmal hast du im Profi-Eishockey, in der East Coast Hockey League, diesen 10 Leute streiten um einen Kaderplatz und dann kommen von oben trotzdem noch weiter Leute runter. Du hast auf einmal einen ganz anderen Konkurrenzkampf auch. Jetzt hast du Konkurrenzkampf ja aus Tschechien auch schon gekannt. Wie war es, das dann wieder zu haben, aber auf Profi-Ebene?
Ja, da habe ich das Profi-Eishockey richtig kennenlernen dürfen. Also damals, das war auch streckenweise nicht einfach, weil du gehst am Abend schlafen und weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch einen Job hast. Das in der East Coast gibt's keine Jahresverträge, da gibt's Wochenverträge. Das heißt, sie können dich, wann sie wollen, rausschmeißen. Und ich habe gewusst, so wie es da ausschaut in der Mannschaft mit der Situation, dass fast alle Spieler AHL oder NHL-Verträge gehabt haben, und ich war einer von ein paar Spielern, die das nicht gehabt haben, und ich war ganz neu noch dazu, ich bin direkt aus dem College gekommen. ich habe gewusst, ich meine auch beim Training, wenn du weißt, dass du bist in der fünften Linie, aber in der East Coast dürfen nur drei Linien spielen, ne? Dann weißt du, es schaut knapp aus und du gehst schlafen, weil wenn weißt, wenn am nächsten Tag wer hinuntergesendet wird aus der AHL, dann kannst du Sachen packen. Und damit habe ich aber gelebt für 1,5 Monate und dann war es aber soweit. Und das war dann aber wiederum fast wie eine Erlösung. Also ja, viel geschlafen habe ich in die 1,5 Monate nicht und dann auf einmal war es, puh, okay. Und dann habe ich zum Glück noch eine Chance bekommen bei den Colorado Eagles, einer anderen Organisation, einer der besten Organisationen in der East Coast. Die jetzt mittlerweile spielen sie in der AHL, aber damals waren sie in der East Coast Hockey League eben und ich glaube, die haben Verletzungen gehabt oder ich weiß nicht wieso, aber auf einmal habe ich einen Anruf bekommen. Bin zwischenzeitlich zurück zur University of Denver gegangen, habe dort mittrainiert und bei meiner damaligen Freundin gewohnt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich da bin, aber ich bin jetzt einmal da und ja. Und dann habe ich auf einmal den Anruf bekommen, hey, ja, wir brauchen wen. Und dann bin ich dort eingeritten und habe auch gleich die Chance bekommen, dass ich spiele. War nicht so, dass ich fünfte Linie und eben keine Chance gehabt habe, sondern ich habe sofort spielen dürfen und habe dann im Endeffekt um mein Überleben gespielt. Und war auch hart. Es war wahnsinnig harte Erfahrung dort, wie die leben müssen dort. Wie viele Spiele die spielen müssen in kurzer Zeit.
Ja, das ist nämlich eine Bass-League.
Ja, das ist, da muss ich wieder sagen, beste Organisation, Eagles, weit von vielen von allen anderen Organisationen entfernt. Wir sind fast überall hingeflogen, aber du spielst trotzdem. Ich kann mich erinnern, wir haben 5 Spiele in 7 Tagen gehabt und alles auswärts und nicht bei einer gegen eine Mannschaft. Du fliegst dort herum und dort gibt's kein Geld. Du isst dort Subway vor der Partie und auf demselben Niveau irgendwas nach der Partie und spielst aber 5 Spiele in 7 Tagen, wo du nicht mehr weißt, wie du dich also aufwärmen sollst oder in eine Verfassung bekommen sollst, dass du jetzt ein Spiel spielen kannst. Ich kann mich erinnern, wie wir das 5. Spiel da gespielt haben eben, bin ich vor der Partie im Gang gelegen, habe die Füße hochgelagert und habe mir einen Podcast angehört 2 Stunden lang und habe mich dann umgerollt, okay, jetzt zieh mich an und geh halt aufs Eis, weil also richtig tough und richtig schweres Leben dort. Und dann war es halt so, im Februar das Jahr, das war meine erste Profisaison, im Februar haben mich die Capitals angerufen und gesagt, hey, bei uns fangen die Playoffs an, wir brauchen noch einen Spieler, willst du kommen? Und da war ich halt, ja, vielleicht hätte ich es weiter probieren sollen, aber damals war ich ziemlich am Ende auch mit den Kräften und habe mir gedacht, jetzt habe ich es mal angeschaut, ja. Jetzt gehe ich, aber ich weiß, im Nachhinein, vielleicht hätte ich bleiben sollen, vielleicht nicht. Es war trotzdem eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, weil man dort richtig kennenlernt, wie es dazugeht. Und dann kann man auch wertschätzen, was man zum Beispiel bei uns hat und wie es bei uns zugeht. Und ich meine, ja, das kann man sich dann immer in schweren Momenten, zum Beispiel wenn man heute verliert, kann man sich das dann auch wieder vor Augen rufen.
Ich werde in so einer Situation nie müde, den großen Christoph Brandner auch zu zitieren, der an dieser Stelle bei Winter the Hockey Clock auch mal gesagt hat, dass es ihm halt nicht behagt hat, dass du da halt einfach nur Humankapital bist, dass das hin und her geschoben Fleisch, wird, ja. dass die Person an sich und alles, was dahinter steht, nicht zählt und du das Stück Fleisch bist. Hattest du auch dieses Gefühl und dass es in den Miners noch brutaler ist, weil Christoph Brandner ist zwischen NHL und American Hockey League hin und her geschickt worden und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt, aber wie ist das dann auf East Coast Level? Ist das dann auch noch brutaler, je weiter es runtergeht oder ist es einfach überall Stück Fleisch und
Geld? Ja, absolut. Ich kann nicht wirklich viel mehr dazu sagen, außer dass den größten Unterschied, den ich gemerkt habe, wie ich dann nach Europa gekommen bin, war in Europa oder in Wien zum Beispiel, das war meine erste Station, dort wollten die Spieler dort sein. Das war die Spieler, die eben in der Mannschaft waren, wollten dort spielen. In der East Coast war jeder angefressen, dass die dort sein haben müssen. Es geht darum, dass du höher hinaufkommst, in die höhere Liga und du weißt, okay, vielleicht kriegst du einen Call-Up in die AHL. Und dann, wenn ein anderer den Call-Up kriegt, dann bist du neidig oder angefressen, dass du den nicht bekommen hast. Und es ist halt ein komisches Klima. Da geht es wirklich nur darum, dass du dich selber weiterbringst und also wirklich nicht um einen Teamerfolg oder sonst was. Und das ist ein hartes Leben und wir spielen einen Mannschaftssport. Und das war eigentlich der größte Unterschied, dann, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, wo ich auf einmal gesehen habe, da sind ja die Leute alle gern, ist ja cool. Weißt du, auf einmal ein ganz anderes Mannschaftsklima. Ja.
Wie war das, nach Wien zurückzukommen, nach so langer Zeit? Nicht nur dann für diesen Playoff-Run, dann auch eine volle Saison dort zu absolvieren. Hat es sich wie ein Hausekommen angefühlt oder war einfach schon zu viel Zeit auch dazwischen?
Na, absolut wie nach Hause kommen. Ich meine, ich bin immer in den Jahren davor, in den Sommern zurück nach Wien gekommen, habe meine Sommer in Wien verbracht und habe dadurch viele Spieler aus Wien oder die bei den Capitals gespielt haben, schon im Vorhinein gekannt. Wie gesagt, Peter war damals schon dort, er war einer meiner besten Freunde. Niki Hartl, Patrick Peter, Rafi Rotter, die ganze Bagage von diesen Leuten. Das war auf einmal bin ich dort zurückgekommen.
Scheiße, gemeinsame Nenner, alles gute Typen.
Wahnsinn! Und es war einfach ein super Mannschaftsklima und ich bin dort hingekommen und es ist wie ein nahtloser Übergang. Ich bin auf einmal von irgendeiner Situation, die halsabschneiderisch war, auf einmal gekommen, wo alle gut drauf waren und alle waren happy und waren füreinander und bin dort super aufgenommen worden und war sehr cool, da zurückzukommen.
Höhen und Tiefen, die sich aneinander reihen immer wieder. Und ich glaube, vergleichst immer so, also bei dir echt so ein bisschen die Sinuskurve, East Coast, endlich wieder in Wien, man ist total happy. Dann in Dornbirn eigentlich ein okayes Jahr, das aber mit der Gehirnerschütterung, glaube, endete, wieder eine Tiefe. Dann das erste Linz-Jahr für dich, das noch die Fortsetzung war dieser Linzer Querelen, um dann irgendwie als Höhe dann wieder in Dänemark dann auch Meister zu werden. Wie reflektierst du diese bewegten Jahre? Du bist wahnsinnig reflektiert, du bist wahnsinnig eloquent. Ich erinnere mich immer gerne an das Interview zurück, das du letztes Jahr während Spiel 7 geben musstest, dass du nicht mitwirken konntest und der Sendungsproduzent gemeint hat, boah, wenn der mal mit Eishockey-Spielen aufhört, Prime Candidate für einen Experten, kann reden, sieht aus wie ein Eishockey-Spieler.
Haben wir nicht so einen Joke, ne?
ich glaub, die Finanzbranche ist ein bisschen besser bezahlt. Na, aber gibt es so Momente, wo man mal innehält und sich irgendwie denkt, ja, eigentlich schon Wahnsinn und kann das Hoch nicht einmal ein bisschen länger anhalten?
Ja, das würde ich mir auch oft wünschen. Aber so ist es. Es gibt keine Höhen ohne Tiefen und wenn man dann eben Höhen erfährt, dann ist es umso schöner und kann man es umso mehr wertschätzen, als wenn man das gar nicht kennt, wie es ist, wenn man durch ein Tief durchgeht. Und ja, du hast absolut recht. Ich meine, ich glaube, bis jetzt meine Karriere ist von einem Up and Down, von Höhen und Tiefen gezeichnet. Und ja. Ich meine, wenn ich die Antwort dafür hätte, wie man das Hoch so lange wie möglich verlängert und beibehält und die Tiefen so kurz wie möglich gestaltet, dann würde ich keine Tiefen haben, wenn ich die Antwort kenne. Aber es ist trotzdem dann jedes Mal umso schöner, wenn man dann eben wieder in ein Hoch hineinkommt. Und also man kann aus jeder Situation was mitnehmen, von der man lernen kann und sich steigern kann oder für die Zukunft was lernen kann. Und das, glaube ich, habe ich auch wenn es im Moment nicht so wirkt, wenn man sich denkt oder zweifelt, ob man da irgendwann wieder hinauskommen kann. Aber ja, im Nachhinein kann man dann immer darauf zurückblicken und sich denken, okay, das war eine Erfahrung, die es wert war zu machen, auch wenn man es vielleicht lieber nicht gemacht hätte, aber so ist es. Ja.
Und das illustriert dein Weg so gut wie wenig andere. Fand das schon in der Vorbereitung total spannend und mit all dem, was du dieser Liga auch immer dann gegeben hast, wenn du hier warst. Und möchte da speziell auf dieses eine letzte oder vorletzte Jahr eingehen. Du hast es vom Timing her geschafft, bei einem der schlechtesten Jahre, die das Linzer Eishockey jemals zu durchstehen hatte, gerade dort im Kader zu stehen, um dann aber am Ende diese erfolgreiche individuelle Erfahrung des Meistertitels zu haben. Wie groß war da diese Fallhöhe? Ich meine, die Saison mit dem Titel beendet mega, aber ich habe auch allergrößten Respekt vor den anderen Leuten, die diese Saisonen durchmachen mussten, diese Saison an Stefan Gafferl, an Andreas Christler, die wirklich dann auch in Interviews immer ihren Mann stehen mussten und immer wieder erklären mussten, warum es jetzt gerade irgendwie nicht läuft und die Black Wings Scheiße am Stiefel haben. Wie schwierig war dieses hoffentlich dann auch letzte Jahr, wo das Linzer Eishockey in der Bedeutungslosigkeit versunken ist?
Sehr schwer. Im Nachhinein kann man einfach darauf zurückblicken und sagen, ja, es war sehr wertvoll und man hat viel daraus gelernt, aber boah, das war ein langes Jahr und hat mir zum Teil die Freude am Eishockey geraubt, muss ich zugeben. Es war sehr schwer. Ich glaube, ich hab 2 Jahre davor in Dornbirn verbracht und das mein Selbstvertrauen in die Höhe habe ich geschafft, in die Höhe zu schrauben und habe es geschafft, mich in der Liga als Spieler zu etablieren. Und komme nach Linz und habe mir gedacht, okay, das ist der nächste Schritt in meiner Karriere, da geht's weiter. Und auf einmal sind wir nicht konkurrenzfähig und werden nur abgeschossen. Und das hat mir schon, muss ich sagen, zeitweise die Freude geraubt. Und ich habe mich in der Zeit ich studiere auf der Seite weiterhin. Also ich mache zurzeit JUS. Und habe mich darauf gestützt, dass ich zumindest auch für die mentale Seite, dass man trotzdem was Produktives macht, auch wenn alles im Eishockey scheiße ist und nicht schlechter laufen könnte. Aber wenn man nichts hat auf der Seite, dann glaube ich, ist es sehr einfach, dass man da aus so einem negativen Strudel nicht hinauskommt. Und wenn man trotzdem was hat, wo man produktiv was weiterbringen kann, zumindest in meinem Fall hilft mir das dann, dass man sich ablenkt und trotzdem auch, wie gesagt, das weiterbringt. Und trotzdem war es schwer und trotzdem war die Freude am Eishockey zeitweise weg. Und es war dann aber so, dass ich durch meinen Agenten, den Bernd Brückler, die Chance bekommen habe, mich dem besten Team in Dänemark anzuschließen.
Wie lange musstest du überlegen?
Haha, eigentlich hätte es nicht lange sein sollen, aber es war sehr schwer, weil ich habe so die Nase voll das Jahr gehabt und so keine Lust mehr aufs Eishockey gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich könnte einfach Nein sagen. Ich habe den Anruf bekommen am Tag vor unserer letzten Partie. In einem Jahr. Die war gegen Innsbruck auswärts. Und es wäre so einfach gewesen zu sagen, na, ich hau den Hut drauf, das Jahr ist abgeschlossen, ich spiele die eine Partie noch und gehe in den Sommer und schließe ab, mache einen Strich darunter und sage, aus, vorbei, genieße meinen Sommer, trainiere, bereite mich aufs nächste Jahr vor und ja, und auf einmal, aber trotzdem tief drinnen habe ich gewusst, es ist eine Chance, in eine andere Umgebung, in ein anderes Umfeld zu kommen. Wie gesagt, das war die beste Mannschaft in der dänischen Liga. Da ist mehr eine andere Energie in der Kabine drinnen, als wenn man das ganze Jahr lang nur abgeschossen wird. Und tief drinnen habe ich gewusst, dass es die richtige Entscheidung ist, Ja zu sagen und hinzufahren. Aber ich bin mit dem Auto raufgefahren, das waren 16 Stunden, habe nach meiner Ankunft bin 2 Stunden oder 3 Stunden vor der Partie angekommen und habe gleich spielen müssen. Es war auch schwer. Ich habe schwere Beine gehabt danach. Aber
Car Legs, ja.
Ja, das war Wahnsinn. Und es war schon so. Ich kann mich erinnern. Ich habe meine Mutter angerufen, bevor ich die Mama, die hat übrigens auch morgen Geburtstag, einen Tag vor mir. die habe ich angerufen, bevor ich weggefahren bin, und habe gesagt, du musst mir jetzt gut zureden, weil sonst steige ich aus dem Auto aus und fahre nicht rauf. Also, ja, bitte bleib am Handy mit mir und red mir jetzt gut zu, dass ich das machen soll. Weil ich weiß, ich soll es machen, aber jetzt gerade will ich wirklich nicht. Und ja, ich bin raufgekommen und habe dann im Endeffekt dort noch, was soll es was sein, 1,5 Monate Eishockey spielen dürfen im Playoff und haben den Meistertitel geholt. Und es war, auf einmal hat das wieder eine Freude in mir entfacht und eine Liebe zum Sport, die ich wiedergefunden habe. Und eine ganz neue Wertschätzung für das, was wir hier haben. Weil dort, muss man auch dort sagen, dort gibt es nicht viele Spieler, die vom Eishockey dort leben können. Und nicht, weil das Niveau so viel schlechter ist, so ist es nicht. Ich meine, ja, in Österreich das Niveau ist schon besser, aber es ist nicht so, also dort sind viele, wenn die einen österreichischen Pass hätten, würden die bei uns spielen in der Liga ohne Probleme. Und weil sie einen dänischen Pass haben, müssen sie einen Job auf der Seite haben und kommen mit der Arbeitsmontur in die Eishalle. Und das ist dann, das ist richtig, die leben fürs Eishockey, und deren größter Traum wäre es, vom Eishockey leben zu dürfen. Und das vergisst man oft in unserer Situation, dass wir uns glücklich schätzen können in der Situation, in der wir sind, dass wir eben davon leben können. Und ja, diese Wertschätzung, glaube ich, die muss man sich auch oft oder hin und wieder in Erinnerung rufen.
Das ist eigentlich ganz witzig, meine Gespräche, ich höre die dann auch immer nochmal so zur Qualitätssicherung dann an und ähneln sich oft im Aufbau. Meistens geht es irgendwie so um die aktuelle Situation und dergleichen. Dieses Mal ist sie eher am Ende. Wir biegen auch langsam auf die Zielgerade ein, nachdem ich dir schon über eine Stunde deiner wertvollen Zeit auch geraubt habe. Aber in diesem Frühjahr sind zwei Dinge passiert. Einerseits deinen Titelgewinn mit den Aubach Pirates, einerseits. Und dann andererseits die Nachricht, ein gewisser Philipp Lukas wird das Cheftraineramt bei den Steinbach Blackwings Linz übernehmen. Welches der beiden Dinge hat dich stärker euphorisiert? Der Titel oder zu wissen, in Linz versuchen sie wieder was aufzubauen?
Ha.
Der Coach ist gerade gegangen.
Der Coach ist gerade gesagt, natürlich der Philipp Lukas. Na, ich muss echt zugeben, ich habe damals den Phil vom Sehen gekannt, mehr oder weniger. Ich habe nicht gewusst, was er als Trainer drauf hat. Ich habe nichts gewusst. Also von daher muss ich auf jeden Fall sagen, der Titelgewinn mit Aalborg hat mich euphorisiert, wie du gesagt hast. Aber ich habe dann sehr schnell rausgefunden, wie das eben abläuft und was da aufgebaut wird in Linz. Und habe dann eben mit der Euphorie aus Dänemark die mitbringen können und ja, bin dann da reingegangen und ja.
Wir hatten heute beim Spiel und der Live-Übertragung auf Puls24 einen Pausenbeitrag, wo Stefan Gafferl und Andreas Christler, zwei jener Cracks, die während dieser toughen Jahre so viel Scheiße fressen mussten, sehr, sehr offene Worte gefunden haben, natürlich wieder zur Verfügung gestanden sind, das sehr schön auch eingeordnet haben, und auch diese Fallhöhe ist so drastisch, wenn man diese zwei Jahre begleitet hat, und ich durfte sie als Berichterstatter begleiten und sieht, was jetzt in Linz passiert und auch letztes Jahr schon wieder passiert ist, unter der Ägide von Peter Nader, von seinem kleinen, aber extrem schlagkräftigen Team, von einem Phil Lukas, den ich als Experte bei Puls24 sehr, sehr gut kennenlernen durfte. Da war schon, es war nicht klar, aber man konnte schon entsprechend antizipieren, mit Phil hat das Hand und Fuß, auch mit Bruder Robert, der in der Akademie entsprechend für Output sorgt. Stefan Gafferl hat in diesem Pausenstück gesagt, er will nicht sagen, Phil ist der Retter des Linzer Eishockeys, aber eigentlich ist er der Retter des Linzer Eishockeys. Wie würdest du die Ära, und das ist jetzt erst das zweite Jahr seines Wirkens, Phil Lukas beschreiben?
Ich glaube, der Stefan hat das richtig ausgedrückt. Ich habe davor nicht viel gewusst oder von Phil. Ich habe ihn vom Sehen gekannt, mehr oder weniger. Ich habe gewusst, er ist ein korrekter Typ. Was die Leute erzählt haben, war, er bringt ein Feuer rein, er ist mit Leidenschaft dabei. Denkt man sich halt auch immer, naja, schauen wir mal. Ne? Also nachdem er jetzt so ein Jahr durchgemacht hat, wie wir damals durchgemacht haben in Linz, lassen wir uns mal überraschen, was da passiert.
Gab es diesen einen Moment, wo, die Amis machen immer so einen schönen Pretender, Contender, wo du irgendwie gemeint hast oder gewusst hast, das ist nicht nur, keine Ahnung, Blender, sondern da ist
Substanz vorhanden? Ja, das war von Anfang an dahin so. Das war von Anfang an, wie wir im Sommer Trainingslager begonnen haben. Das war von Anfang an so, man hat sofort die andere Energie, gespürt, die einfach in die Kabine reingekommen ist.
Energie sagst, da muss ich nämlich einschreiten. Energie ist einer der Lieblingsbegriffe von Phil Lucas. Und in dem Fall predigt er nicht nur Energie, sondern das ist das wirklich spürbar.
Absolut. Absolut. Also es war sowas von zu merken, dass wie eine andere Energie bei uns in der Kabine war, obwohl sehr viele Leute eigentlich von der Mannschaft gleich waren. Und es war eine Art Aufbruchsstimmung oder so war irgendwie da letztes Jahr. Und das war ja auch wieder cool und toll, Teil davon zu sein. Und im Endeffekt in diesem Jahr, jetzt geht's darum, dass wir darauf aufbauen und weitermachen, weil letztes Jahr ist jeder von uns in die Saison reingegangen. So, naja, schlechter kann es nicht wirklich werden, aber trotzdem, das Linzer Eishockey ist in Gefahr, weil noch ein paar Jahre oder noch ein Jahr davon kann das nicht vertragen. Und also das war uns schon bewusst, aber trotzdem, wir haben nichts zu verlieren gehabt. Wir sind einfach reingegangen in die Saison und gesagt, okay, neue Chance, neues Jahr, let's go. Und ich muss schon sagen, es ist eine andere Situation das Jahr. Und aber darum geht es eigentlich bei der Frage nicht. Es geht auch um eben, was da Phil zugebracht haben. Sie haben alle, ich meine, das ganze Trainerteam, die verstehen sich alle, sind alle super Freunde, ne, die das aufgebaut haben. Die machen das zusammen. Das ist jetzt nicht nur der Phil, der oben ist, sondern es macht der Banks, der Jürgen Benker, der Max Hütsch, die sich da zusammen als Team, als Einheit das machen. Zusammen natürlich mit Peter Nader. Aber es ist, ja, die machen das zusammen und so ist es aber auch. Es ist irgendwie in der Mannschaft bei uns eine Art Miteinander, dass es zusammen sind, nicht jetzt, das ist der Trainer und das ist der General von der Armee und der hier folgt oder sonst, ja. Also, es ist ein Miteinander, wir müssen alle zusammen an einem Strang ziehen und, das ist, glaube ich, das, was vermittelt wird und das ist wichtig und ich glaube auch nur so haben wir eine Chance.
Und letztes Jahr, wenn dieser depperte Turnover in der Overtime nicht gewesen wäre und die Scheibe vielleicht anders springt oder Brian Lebler schon davor, 8 Minuten vor Spielende, das 3-1 macht und dergleichen, dann reden wir auch von einem anderen Saisonausgang. Die Erwartungen an diese Linzer Mannschaft sind jedenfalls relativ hoch und es sind 2 Spiele absolviert, ein Sieg nach Overtime, eine Niederlage heute gegen den VSV, aber man hat auch noch ein paar Pfeile im Köcher mit Gerd Kragel, der sich einem Comeback nähert, dann mit einem Andreas Christler, der sich dem Comeback nähert. Und Leute kriegen jetzt so die ersten Eindrücke von den Steinbach Black Wings Linz der Saison 23/24. Du, der die Vorbereitung schon durchlebt hat, auch dieses Zusammenwachsen dieser Mannschaft. Was ist das für ein Team, das jetzt immer mehr Leute dann zu Gesicht bekommen werden. Und ja, werden wir auch am Freitag dann in der Vorarlberghalle natürlich die Black Wings gegen die Pioneers ansehen.
Was ist das für ein Team? Ich glaube, wir haben vom Personal her ein sehr ähnliches Team wie letztes Jahr und haben nur einzeln Änderungen vorgenommen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen davon, dass es in die richtige Richtung geht, weil wenn jedes Jahr die Hälfte von der Mannschaft neu ist, dann ist das kann's einmal super sein und einmal sehr schlecht. Und
so du weißt,
es ist immer ein Überraschungsei, was da rauskommt, ne? Und, die besten Organisationen, wenn man sich das anschaut, ist Kontinuität. Es ist dasselbe Kern und darum herum wird aufgebaut und dann werden einzelne Änderungen vorgenommen, wo man sagt, okay, da könnten wir uns vielleicht verbessern, das hat uns nicht so gut gepasst, da haben wir vielleicht wen gefunden, der besser hineinpasst und, so wird das gemacht und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir das so machen, dass wir uns am richtigen Weg befinden. es wird ein anderes Jahr als letztes Jahr. Wie ich vorher angesprochen habe, letztes Jahr haben wir nichts zu verlieren gehabt und so, ja, gehen wir. Und das Jahr mit dem, wie das letzte Jahr eben geendet hat und so, sind andere Erwartungen da, aber es ist ein neues Jahr, es wird andere Challenges geben. Ja, in meinen Augen sollten wir nach den zwei Spielen mit zwei Siegen dastehen und nicht mit einer Niederlage und einem Sieg nach Overtime, wo wir in zwei Spielen schon zweimal Punkte liegen haben gelassen. Und das ist halt dann oft sowas, was dann am Ende vom Jahr dich in den Popo beißen kann, ne? Wenn man es immer wieder halt Punkte liegen lässt. Aber ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, wenn man das irgendwie so ausdrücken kann, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und das bevorstehende Jahr oder die bevorstehende Saison mir vor Augen halt. Ich glaube, wir sind besser geworden als letztes Jahr. Wir haben uns verstärkt und ja, es geht darum, dass wir das umsetzen und ja, mit derselben Energie, mit demselben Biss, den wir letztes Jahr vor allem in der ersten Hälfte von der Saison gehabt haben, dass wir eben das machen.
Ich glaube, ich kann mir kein besseres Schlusswort wünschen. Nach 75 Minuten Emilio Romig pur. Es hätten locker nochmal 75 werden können und es ist ein absolutes Vergnügen, von dir unterhalten zu werden. Ich hoffe, es geht den Hörerinnen und Hörern an den Endgeräten dann entsprechend auch so. Vielen lieben Dank für so lange, so ausführlich Zeit nehmen und glaube, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das wird sicher nicht dein letzter Auftritt hier bei Win Today Hockey Club gegeben sein.
Danke für den Abend.
Win Today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.